Was halte ich in meinen Händen? Eine Bibel, ja, richtige Antwort. Das ist Dynamit. Das ist Dynamit. Die Bibel, das Wort Gottes, das hat Sprengkraft in sich. Und um das wünsche ich mir, dass es heute Morgen um das geht. Mahatma Gandhi, das war ein indischer Widerstandskämpfer, wird von vielen Menschen als Weltveränderer und Idol angesehen. Und er hat einmal über dieses Buch gesagt: Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, um eine gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur ist, sonst weiter nichts. Die Bibel ist Dynamit, das hat Kraft in sich. Und ich wünsche mir, dass wir das heute Morgen entdecken dürfen. Wir sind ja in dieser Nehemia-Serie, Nehemia 8 geht es heute darum. Kapitel 7 überspringen wir gehen direkt zu Kapitel 8. Und es geht in unserer Serie Die Kraft einer Vision heute um ein wichtiges Kapitel, Kapitel 8, versammelt um das Wort Gottes. Nehemia 8, ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, wir werden die meisten Verse davon lesen. Wort Gottes aus Nehemia 8, ab Vers 1. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Okay, ich möchte schon mal kurz unterbrechen. Das Volk Israel kam zusammen, es hat sich versammelt und die Frage ist, warum? Eigentlich kann es nur, wenn wir die Geschichte kennen, nur eine Antwort geben. Die Mauer ist fertig. Die Mauer ist fertig. Wir haben das übersprungen. Kapitel 6, Vers 15 lesen wir, dass die Mauer bereits nach 52 Tagen zu Ende ist. Der Wahnsinn. Diese ganze Mauer, ich war noch nie in Jerusalem, aber ich glaube, das ist eine große Mauer. Das Volk zeigte sich so als starke Einheit, erlebte die Kraft von Gott, dass sie dieses Wunder tun konnten. Ich denke, davon träumt man in Berlin, an Betracht der Flughafenbaustelle vielleicht nur 52 Tage für eine Mauer. Das ist Wahnsinn. Das Projekt von Nehemia ist beendet, Jerusalem ist wieder sicher und nun kann gefeiert werden, oder? Die Mauer steht. Vielleicht gab es kein Champagner für eine Mauertaufe, aber ich denke, man hat sich da sicher was einfallen lassen. Sie feiern die Mauer. Das Volk kam zusammen auf dem größten Platz in Jerusalem beim Wassertor. Und wir lesen weiter. Das gesamte Volk versammelte sich wie ein Mann und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er sollte das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Vielleicht kurz eine Erklärung zu Esra. Wieso kommt hier Esra vor? Es geht doch um Nehemia. Esra war ein Priester, also der Theologe, und er hat sogar ein eigenes Buch in der Bibel. Er kam einige Jahre vor Nehemia bereits nach Jerusalem und er war für den Tempelwiederaufbau verantwortlich. Und jetzt kommen die Menschen zu diesem Esra und sagen, Esra, hol den Champagner raus, wir feiern die Mauer. Nein, sagen, hey Esra, hol das Buch des Gesetzes. Esra, hol die Tora. Esra, wir haben Bock auf die Bibel, hol uns die Bibel, lies uns aus der Bibel vor. Spannend, jetzt wo die Mauer wieder stand, fühlte sich das Volk gegen außen hin sicher. Die äußere Schutzmauer war da und sie merkten, hey, uns fehlt eine innere Schutzmauer. Eine innere Schutzmauer. Sie kamen mit dem Wunsch zu Esra, hey, Esra, gib uns die Bibel. Man kann eigentlich das Buch von Nehemia so ein bisschen unterteilen in die äußere Schutzmauer und die innere Schutzmauer. In Kapitel 6, 1 bis 6 und 11 bis 13, das ist so wie beim Sandwich, das Brot oder beim Burger, so das Brötchen, dass die äußere Schutzmauer, und die steht jetzt, und jetzt Kapitel 8 bis 10, so das Fleisch, da geht es um diese innere Schutzmauer, um das Wort Gottes, das Dynamit ist. Die äußere Schutzmauer und jetzt um die innere Schutzmauer. Und was wir jetzt lesen, das begeistert mich, weil die Menschen kommen nicht und sagen, hey, wir wollen jetzt die Mauervollendung feiern, wir wollen uns feiern. Erstens das und zweitens, da kommen nicht die Theologen, da kommen nicht die Priester, kommt nicht der Pfarrer und sagt, hey, komm, wir schauen wieder mal da in die Bibel rein. Es waren die gewöhnlichen Menschen, die zu Esra kamen. Das waren die Apotheker, die Kaufmänner, die Goldschmiede. Und sie sagten, hey Esra, wir haben Hunger nach der Bibel. Bring uns das Gesetz. Ich habe 3 Punkte mitgebracht für heute Morgen. Es geht um Hunger, es geht um Ehrfurcht, es geht um Freude. Und wir wollen uns zuerst diesen Hunger anschauen. Hunger. Hunger nach dem Wort Gottes. Ich lese weiter. Ab Vers 2. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des 7. Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag von Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des Gesetzes des Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und neben sich, und da kommen jetzt einige Namen, die lese ich nicht vor. Esra holt das Gesetzbuch und liest es dem Volk vor. Da sind nicht nur Männer, nicht nur Frauen, da lesen wir von jungen Personen, die es verstehen konnten. Und ich denke, da geht es um die Teenager, um die Jugendlichen. Hey, endlich seid ihr einmal direkt angesprochen, freut euch. Aber es heißt auch, passt gut auf. Heute geht es auch um euch, ist etwas für euch. Und Esra liest vor. Insgesamt 6 Stunden lesen wir, vom frühen Morgen bis zum Mittag. Ich denke, das ist verrückt, oder? 6 Stunden liest er vor. Wenn ich an meine Vorlesungen denke, nach 45 Minuten, da brauche ich zuerst einmal einen Kaffee. Aber man sieht, hey, die Menschen hatten richtig Hunger nach dem Wort Gottes. Esra hat ihnen nicht nur den Vers des Tages vorgelesen, dann ging jeder wieder nach Hause, hat seine Netflix-Serie weitergeschaut. Nein, das Volk hatte richtig Bock auf die Bibel. Er hat gesagt, hey, wir haben Hunger nach dem Wort Gottes. Und Esra las nicht die spannenden, diese blutigen Passagen da aus dem Richterbuch, diese Abenteuergeschichte. Er las nicht die schönen Psalmen von David vor. Sehr wahrscheinlich las Esra aus dem Buch Levitikus, das Buch des Gesetzes von Mose. Und unter Pastoren, da macht man manchmal so Witze über das Buch Levitikus, weil man mit diesem Buch vermutlich die Zuhörer am schnellsten in das Land der Träume verabschieden kann, oder? Das Buch Levitikus, da geht es um Anordnungen, um Gesetze für das Volk. Wie soll man opfern, genaue Auflistung? Was soll man tun, wenn man Aussatz hat, wenn man Kleidaussatz hat, wenn man Hausaussatz hat? Spannende Dinge. Wie soll man den Sabbat, weitere Feste halten? Das sind 27 Kapitel Auflistungen von Gesetzen. Und die Menschen sagten, hey Esra, gib uns die Bibel, gib uns Levitikus. Davon können wir nur träumen. Davon können wir nur träumen. Wie sieht es aus mit unserem Hunger nach dem Wort Gottes? Wie sieht es aus mit unserem Hunger nach Levitikus? Was hätten wir uns von Esra gewünscht? Den Jesusfilm, den Vers des Tages, ein Kapitel von unserem Lieblingstheologen, von unserem Lieblingsautor. Wie lange hätten wir zugehört, wenn Esra aus dem Buch Levitikus vorgelesen hätte? Und mit Gott und Bibellesen, das ist ja so eine Sache, kommen immer viele Menschen und sagen, hey, Gott ist okay, mit der Bibel, da habe ich Mühe, finde ich schwierig zu lesen, da schlafe ich immer ein. Mit Gott und der Bibel ist es eigentlich ganz einfach. Die Bibel ist das Buch von Gott. Er hat das quasi für uns geschrieben, für uns gegeben. Gott und sein Wort, das gehört zusammen. Ich habe letzten Sommer zum ersten Mal das Buch Winnetou gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich mag Karl May. Ich habe das zum ersten Mal gelesen, vorher habe ich die Filme gesehen. Und ich mag Karl May, weil er kann mich so in eine Welt versetzen, die wird nie die meinige sein. Ich werde nie so auf Pferden reiten, das möchte ich eigentlich gar nicht, aber stell dir jetzt mal vor, ich würde überall herum erzählen, oh Karl May, hey, das ist voll der gute Autor, ich liebe seine Bücher, oh Karl May, ist so cool, hey, ich schlafe ständig, kann ich nicht schlafen, weil ich so oft seine Bücher lese und dann am Morgen bin ich so müde, die ganze Nacht Karl May gelesen und dann kommt jemand und sagt, hey, wie findest du Winnetou? Was ist das beste Buch oder Der Schatz im Silbersee, was denkst du? Und ich so, hey, keine Ahnung, was du gerade redest. Das geht nicht, oder? Ich kann nicht sagen, nee, ich bin ein Fan von Karl May und ich kann seine Bücher nicht lesen. Und genauso kann ich nicht ein Fan von Gott sein und sein Buch nicht lesen. Das wissen wir alle, das geht nicht. Ich kann nicht sagen, hey, ich bin Fan von Gott und lese die Bibel nicht. Ich kann nicht sagen, Gott finde ich mega cool, Jesus ist mein bester Freund, aber auf die Bibel, da habe ich so gar keine Lust drauf. Gott lieben und sein Wort lieben, das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Letzten Mittwoch hat ja die Fastenzeit begonnen. Das ist so die Vorbereitung auf Ostern, das Sterben, die Auferstehung von Jesus. Und ich glaube, das ist die perfekte Gelegenheit, um an deinem Hunger für die Bibel zu arbeiten. Viele Menschen verzichten in dieser Zeit bewusst auf Essen, sagen, hey, ich esse da weniger, auf eine Mahlzeit. Andere Menschen verzichten auf Medien, Netflix, PS4, Zeitung, Instagram, was auch immer, damit sie mehr Appetit auf das Wort Gottes haben. Man verzichtet auf etwas, dass man mehr Hunger hat nach der Bibel. Und wie wäre es, wenn du in den noch kommenden 36 Tagen, die bleiben, auf das verzichtest, was dich am meisten vom Bibellesen abhält. Und diese Zeit dafür verwendest, um in Gottes Buch zu lesen. Ein kleines Beispiel, das Beispiel ist auch für mich, wenn ich jeden Tag nur auf eine Netflix-Serie verzichten würde, die geht so 20 bis 40 Minuten. Wenn man das hochrechnet, mal 36, da bleiben mir 12 bis 24 Stunden, je nach Länge. Und in dieser Zeit kann ich locker alle vier Evangelien und die Apostelgeschichte durchlesen. Oder ich kann alle Bücher von Paulus und ein Evangelium und die Apostelgeschichte, egal welche Kombination, ich schaffe es mindestens durch das ganze Neue Testament fast. Es ist nicht die Frage, ob du Zeit hast, um die Bibel zu lesen. Es ist die Frage, ob du deine Zeit dafür einsetzen möchtest. Die kommenden 36 Tage lass dich herausfordern, auf etwas zu verzichten. Kann auch ein Fußballspiel sein, geht ein bisschen länger, was auch immer. Ich glaube, das mit dem Bibellesen ist keine Frage der Zeit, sondern eine Frage der Priorität, eine Frage der Ehre, könnte man auch sagen. Eine Frage der Ehre. Und damit wären wir beim nächsten Stichwort, die Ehrfurcht. Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Bisher haben wir so eine Art Zusammenfassung gelesen, was passiert ist. Und jetzt gehen wir so ins Detail, schauen wir, was da genau passiert ist. Und ich lese vor ab Vers 5. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte das Volk. Es stand ja auf diesem Holzturm. Und da es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten, da kommen wieder so Namen, die unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie lasen aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, Abschnitt für Abschnitt und erklärten es, sodass man verstand, was gelesen wurde. Für die Israeliten war klar, hey, die Bibel, das ist kein normales Buch, nicht nur ein bisschen Stück gute Literatur, sondern die hatten Ehrfurcht davon. Als Esra da stand auf dem Holzturm, die Bibel öffnete, da standen die Menschen auf, als Zeichen des Respekts, Zeichen der Ehrfurcht. Und als Esra betete, da neigten sie sich zum Boden, verneigten sie sich, knieten nieder oder lagen ganz auf dem Boden mit dem Gesicht im Dreck. Nicht, weil sie irgendwie Esra auf seinem Holzturm da anbeteten, nicht, weil sie die Bibel anbeteten, dieses heilige Buch, sondern weil sie Gott anbeteten. Vor Gott alleine verneigten sie sich. Diesen Gott, den sie unter anderem aus diesem Buch kennen. Und dann lesen wir von diesen Leviten, das waren so eine Art priesterliche Gehilfen. Und die haben dann dem Volk das Gesetz erklärt. Vermutlich taten sie das nicht, weil das Buch so unglaublich kompliziert war oder weil sie gar nichts verstanden, sondern Esra las auf Hebräisch vor und die meisten Menschen konnten nur Aramäisch. Und so übersetzten dann die Leviten das Buch Stück für Stück und erklärten vielleicht auch noch was dazu, gaben praktische Anweisungen. Und was dann geschah, das halte ich fast nicht mehr für möglich heute. als die Menschen das Buch vom Gesetz, diese 27 Kapitel von Levitikus hörten, was passierte? Sie schliefen nicht ein, sondern sie weinten. Das Volk begann zu weinen, ein ganzes Volk in Tränen wegen dem Buch Levitikus. Nicht, weil es so lange war oder weil es so kompliziert war, sondern weil sie merkten, wie weit entfernt, dass sie von Gott waren. Sie merkten, dass sich Gottes Idee vom Leben, so das Gesetz Gottes Idee vom Leben und ihre Wirklichkeit, wie sie es leben, dass sich diese zwei Dinge nicht mehr berührten. Sie leben das nicht mehr so aus. Und das Gesetz von Gott, die sie lesen, das war wie so ein scharfes Schwert. Das öffnete ihr Herz, brachte ihr Herz zum Vorschein, das Innere. Und ihnen wurde klar, hey, wir haben jetzt zwar eine Mauer, wir sind jetzt zwar sicher gegen außen, aber gegen innen. Unsere Beziehung zu Gott ist nicht im Reinen. Sie haben gemerkt, hey, wir brechen die Gebote von Gott. Und das Volk brach in Tränen aus. Das waren Tränen der Reue, die sie hatten. Diese Lesung des Gesetzes, das weckte das Volk wie aus einem Traum. Was uns hier beschrieben wird, ist nichts anderes als das Wecken aus einem Traum, eine Erweckung, die da geschah. Eine Erweckung. Wenn Hunger und Ehrfurcht nach dem Wort Gottes zusammenkommen, dann haben wir eine Erweckung. Mein allererstes Buch, das ich im Theologiestudium als Lektüre auswählte, das war so ein Klassiker zum Thema Gemeindebau, Gemeindewachstum, wie geht das? Dieses Thema hat mich damals schon begeistert, auch jetzt, wenn ich so denke, hey Menschen, die zu Jesus finden, weil Gott sie sucht, Kirchen, die wachsen, die den Missionsauftrag ernst nehmen, Menschen, die verändert werden, Erweckung, das ist etwas, das mich begeistert. Das möchte ich auch, das möchte ich erleben. Und dann habe ich dieses Buch da ausgewählt und las von einem Grundmuster einer Erweckung, wie das so in etwa abläuft. Und überraschenderweise beginnt das nicht damit, dass der Pastor da vorne steht und die Gemeinde anschreit und sagt, hey, kommt jetzt mal in die Versammlung. Das hat nicht damit zu tun, dass die Menschen treuer in die Kirche kommen oder einfach jetzt mutiger von Jesus erzählen und so das Herz zusammennehmen und sagen, hey, jetzt erzähle ich mal von Jesus, sondern mit zwei simpleren Schritten. Der erste, ein intensives Auseinandersetzen mit der Bibel, Schritt 1 und Schritt 2, nachhaltiges Gebet. Das Grundmuster einer Erweckung beginnt Schritt 1, intensives Auseinandersetzen mit der Bibel und Schritt 2, das nachhaltige Gebet. Und mir ist klar, man kann eine Erweckung nicht produzieren. Das ist nicht so, Gott ist nicht so dieser Select-Automat, dann wirft man was rein, dann kommt da was raus, was ich möchte. Aber trotzdem wünsche ich mir diese Erweckung für uns als Gemeinde, ich wünsche mir das für Basel, für die Schweiz, dass Menschen zu Gott finden, weil wir ihnen davon erzählen, dass Gott die Menschen sucht. Und wir haben da von dieser GC 2030 gesprochen, mit doppelt so vielen Menschen vielleicht, weil verlorene Sünder von Gott gesucht werden, zu Jesus finden. Und das ist etwas, was mich berührt. Wenn ich da so denke, hey, heute in 10 Jahren doppelt so viele Menschen da, die Gott anbeten. Aber das beginnt nicht mit einer Vision, das beginnt nicht mit einer Strategie, sich da die Gemeindeleitung ausdenkt, sondern mit dem, was wir hier in Nehemia 8 und später auch in Nehemia 9 lesen. Intensives Auseinandersetzen mit dem Wort Gottes und ein nachhaltiges Gebet. Und die Frage an uns ist, nehmen wir dieses Wort Gottes ernst? Berührt es unser Herz, wenn wir die Bibel lesen? Wann hast du das letzte Mal geweint aus Reue, weil du die Bibel gelesen hast? Respektieren wir das Wort Gottes oder nehmen wir einfach das, was uns gerade so passt? Ja, wenn mir da ein Gebot nicht passt in Levitikus, ja, dann blättere ich um, nehme das nächste. Es gibt da 613 Gebote im AT, nehme ich einfach das nächste. Wenn mir ein Auftrag von Jesus nicht gefällt, ja, dann nehme ich halt den nächsten, oder? Ist vielleicht gerade im Moment einfach nicht so das Richtige für mich, fühle mich nicht so danach. Wenn mich eine Passage nicht berührt in meiner stillen Zeit, ja, nicht weiter schlimm. Morgen ist da schon der nächste Tag, oder? das Volk Israel, das hatte Hunger nach dem Wort Gottes. Und sie hatten auch Ehrfurcht und Respekt. Und dann kam diese Erweckung, weil sie Gottes Wort, das die Autorität über ihrem Leben akzeptiert haben. Sie haben gewusst, hey, das Einzige, was wichtig für unser Leben ist, ist das, was Gott über uns sagt. Das ist das einzig Entscheidende. Und ich wünsche mir, dass wir uns genauso intensiv mit diesem Wort Gottes auseinandersetzen. Dass wir uns nicht einfach leichtfertig damit zufrieden geben, wenn mich da am Morgen diese stille Zeit nicht so anspricht und nicht so mein Herz berührt. Ich wünsche mir, dass wir zu Bibelleser werden, die sich nicht einfach damit zufrieden geben, bloß Worte zu lesen. Schöne Worte, schöne Geschichten, sondern dass wir beten, darum ringen, dass uns der Heilige Geist die wahre Bedeutung erklärt, dass wir das verstehen, was wir lesen, dass es unser Herz berührt, dass es uns verändert, dass es uns nicht kalt lässt. Weil die Bibel wurde uns von Gott nicht gegeben, als eine Art Lexikon oder um Wissen anzuhäufen. Es geht nicht darum, einfach am meisten über Gott zu wissen, sondern die Bibel ist da, um unser Leben zu verändern. Sprengkraft, Dynamit, da geht was. Und die Frage ist, geben wir der Bibel diese Chance dazu? Geben wir Gott die Chance dazu? Hunger, Ehrfurcht nach dem Wort Gottes, wie sieht es da bei uns aus? Und wir gehen zum letzten Punkt über, diese Freude an Gott. Woher kommt jetzt das Stichwort Freude? Wie reagieren Esra und Nehemia auf die Tränen des Volkes? Esra beginnt da und sagt, hey, hüllt euch alle in Sack und Asche, jetzt fasten wir und beten wir. Und Nehemia sagt, hey, jetzt opfern wir eine ganze Woche. Nein, die Reaktion von Esra und Nehemia ist vielleicht das Überraschendste hier. Das Volk weint und hat Tränen der Reue und dann kommen die Leiter und sagen, hey, hört auf zu weinen. Und ich denke, es widerspiegelt Gottes Charakter, was hier geschieht. Und ist eigentlich so das eigentliche Herzstück des Buches Nehemia, was wir hier lesen. Wir lesen ab Vers 9. Und Nehemia und Esra, der Priester und Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten hießen alles Volk schweigen und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern, denn man hatte die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Okay, die Antwort von Esra und Nehemia, das war jetzt nicht eine weitere Unterweisung im Gesetz. Sie zeigten dem Volk nicht, hey, hier hast du noch gesündigt, wie sieht das aus mit Levitikus 12, Vers 1, wie sieht das aus, sondern das ist nicht mehr Gesetz, das ist Evangelium. Das Volk fühlte sich als Versager, als sie die Einzelheiten des Gesetzes hörten. Womöglich waren sie so zerknirscht über ihr Fehlverhalten, zeigten Reue. Ja, aber vielleicht hat der eine oder andere auch gesagt, hey, wie wird es uns jemals möglich sein, dieses Gesetz zu halten? Vielleicht ein anderer machte sich so innerlich eine Checkliste. Dieses Gesetz muss ich nächste Woche halten, dieses Gesetz, das muss ich ändern an mir. Und ein anderer konnte über nichts anderes als seine Sünde nachdenken. Der Blick von vielen war vielleicht so nach innen gekehrt, auf das eigene Versagen, auf die Unfähigkeit, Gottes Worte zu halten, Gottes Gebote. Und vielleicht wussten einige schon, dass Gott vergibt, dass Gott gnädig ist, aber sie konnten es für sich nicht ganz annehmen. Vielleicht hat jemand gesagt, hey, ich muss jetzt zuerst noch ein wenig länger weinen und trauern. Ich muss noch ein wenig Schuldgefühle haben. Ich muss diese Last noch ein wenig mit mir herumtragen. Ich war so schlimm. Vielleicht habt ihr schon mal ähnliche Gedanken gehabt, wenn ihr gemerkt habt, hey, Gottes Idee vom Leben und meine Realität, die stimmt nicht überein. Aber jetzt sehen wir Esra, Nehemia, die Leiter kommen und sie heben den Blick vom Volk und sagen, hey, Gott möchte nicht Gericht. Gott möchte nicht Klage, er möchte nicht Trauer, nicht Selbstmitleid, sondern er möchte dieses Heil, er möchte Gnade. Er möchte Freude. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Esra und Nehemia sagen nicht, hey, die Freude kommt aus einem Enthaltsamkeitstraining, aus einem Abmühen, da die Gebote zu halten, sondern sagen, hey, die Freude am Herrn ist die Stärke, die Freude an Gott. Und spannenderweise rufen Esra und Nehemia das Volk auch nicht dazu auf, jetzt diese Freude zu suchen. Jetzt kommt, jetzt suchen wir da diese Freude. Nein, Gott hat sie ihnen direkt vor die Türe gebracht, könnte man sagen. Wir haben gesehen, Gott hat das Herz vom König Kyros bewegt, damit sie in das Land zurückkehren konnten. Gott hat ihnen geholfen, den Tempel aufzubauen. Er hat ihnen Esra und Nehemia gegeben, damit Mensch und Mauer wieder aufgebaut werden kann. Und wisst ihr was? Gott hat es gerne getan. Gott hat sich gefreut, als er das gesehen hat. Gott hat sich gefreut, als diese äußere Mauer wieder stand. Und er selbst wurde zu ihrer inneren Mauer. Das Wort Stärke, das kann auch mit Schutz oder mit Schutzmauer übersetzt werden, sodass man sagen kann, die Freude am Herrn ist unsere Schutzmauer, die innere Mauer, die Freude am Herrn. Die Freude von Gott schützt das Volk, seine Freude ist ihre Festung. Und das Gute für uns ist, dass wir uns auch nicht abmühen müssen, diese Freude zu erhalten, weil sie wurde auch uns direkt vor die Türe gebracht. Gott ist derselbe Gott. Gott liebt mit derselben, Gott freut sich mit derselben Freude und liebt mit derselben Liebe. Gott baute für uns nicht nur eine Mauer auf, sondern er riss auch eine Mauer nieder, die Mauer der Sünde, die Mauer, welche zwischen Gott und jedem Menschen steht. Riss er ein. Gott zeigte seine unendlich große Liebe dadurch, dass er durch das Sterben und Leben von Jesus Christus, die Auferstehung, diese Mauer einreißt. Das hat er getan. Und das Gute für uns ist, dass diese Freude ist nicht fern, sondern diese Freude ist in Reichweite. Sie ist da, wo wir diesem Gott begegnen, diesem liebenden Gott, dessen Freude unsere Kraft ist. Sie ist da, wo wir Jesus begegnen, der uns liebt, dessen Sterben am Kreuz, die Auferstehung gezeigt hat, dass alles, was in der Vergangenheit, in der Gegenwart und der Zukunft jemals zwischen uns und diesem Gott stehen könnte, das ist weg. Das zeigt uns das Kreuz. Ich wünsche mir, dass wir wirklich begreifen können, wie sehr das Gott uns liebt und dass er die Quelle ist, dass er der Geber dieser Freude ist. Und schau mal, wenn Jesus dir begegnen würde, dann würde er nicht sagen, hey, warum hältst du Levitikus nicht? Warum brichst du meine Gebote? Ich glaube, Jesus würde jeden von uns anschauen mit liebevollen, vergebenden Augen und sagen, hey, komm zu mir, wenn deine Sünde dich belastet. Komm zu mir, wenn deine Unfähigkeit dich belastet, dein Versagen. Komm zu mir, wenn deine Sorgen dich belasten, dich herunterziehen. Komm zu mir, ich nehme sie dir ab. Komm zu mir und ich gebe dir neue Kraft. Ich werde zu deiner Stärke, ich werde zu deiner Freude. Wenn es auf unsere Taten, auf unsere Fähigkeiten ankommen würde, dann würden wir diese Freude nie erreichen. Aber weil Gott die Quelle der Freude ist, weil er der Geber der Freude ist und er ein Gott ist, der gerne gibt, kann er dir und mir und jedem anderen, den man möchte, diese Freude geben. Und dann dürfen wir wissen, egal in welchen Umständen wir uns befinden, egal ob unser Verhalten, unsere Sünde uns anklagt, Gott ist genug. Die Freude an ihm ist unsere Stärke. Er ist alles, was ich brauche. Jesus ist genug. Er ist Freude, Kraft und Erfüllung. Und wir sehen dort, wo Jesus ist, da ist diese Freude. Mit Jesus ist die Freude größer als ohne Jesus. Wir lesen das beispielsweise auch im Neuen Testament. Ganz spannend, ähnliche Worte, Apostelgeschichte 8. Als da die Jünger Jesus predigten, kam Philippus in eine Stadt, wo man Jesus nicht kannte. Apostelgeschichte 8, Vers 5. Philippus aber kam hinab in die Stadt Samariens und verkündigte ihnen Christus. Und das Volk neigte einmütig zu dem, was Philippus sagte, als sie ihn zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Da gab es auch Erweckung, Hunger nach dem Wort Gottes, Hunger nach Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Und dann das Fazit, es kam große Freude in die Stadt. Es kam große Freude in die Stadt, nicht weil Philippus da war, sondern weil Jesus da war. Dort, wo Jesus ist, da ist diese Freude. Und die Israeliten, die haben das gecheckt und sie wünschen sich nichts mehr als Gemeinschaft mit diesem Gott. Nach diesem 6-stündigen Tora-Marathon, 6 Stunden Levitikus, da ist ihr Hunger noch nicht gestillt. Und wir lesen davon, dass am nächsten Tag bereits die verantwortlichen Leiter, die Familienväter, die kamen zusammen, um noch eine extra Bibelstunde zu erhalten. Und dann haben sie von einem Fest gelesen, das Laubhüttenfest. Und diese Menschen, die waren so on fire, die waren so begeistert, dass sie sagten, hey, jetzt haben wir von diesem Fest gelesen, lass uns dieses Fest feiern. Lass uns diesen Gott feiern. Freude an Gott. Okay, jetzt würde hier noch ein Fest kommen. Mal schauen. Sie haben gesagt, lass uns ein Fest feiern. Und wir sehen, das ganze Volk feierte dieses Fest. Und was denkt ihr, über was hat man an diesem Fest gesprochen? Haben wir da so über eine aktuelle Seuche gesprochen? Oder über den König/Präsidenten im Nachbarsland? Nein, an jedem Tag wurde aus der Bibel vorgelesen. Es war ein Fest für Gott und die Bibel. Und wir lesen, überall herrschte große Freude. Ganz am Ende dieses Nehemia 8, überall herrschte große Freude. Und ich möchte uns fragen, wann gab es das letzte Mal so ein Fest? Wann war bei uns das letzte Mal eine große Freude? Wann war bei uns so viel Konfetti, wenn nicht an der Fasnacht? Die Freude an Gott ist nach dem Gottesdienst ja oft schnell verflogen. Sofort beschäftigen uns belanglose Themen, Coronavirus, FCB, was weiß ich. Und ich möchte uns herausfordern, diesem Kapitel 8 nachzufühlen und über den Gottesdienst hinaus uns an Gott und seinem Wort zu freuen. Wie wäre es, wenn wir das nächste Mal, wenn es Chile-Kaffee gibt, nicht heute, dann in 2 Wochen wieder, wenn wir da anstatt über unsere Alltagssorgen, über dieses Virus, was auch immer, dass wir aber die Bibel und über Gott sprechen und fragen, hey, wann hast du das letzte Mal etwas von der Bibel verstanden? Was hast du letzte Woche gelesen? Wo warst du begeistert von Gott? Wo hast du ihn erlebt? Und wie wäre es, wenn wir einander einladen, das könnt ihr trotzdem tun, auch wenn es kein Kirchenkaffee gibt, könnt ihr einander einladen, wenn wir dann nicht über Belangloses sprechen, sondern ein Fest für Gott und die Bibel feiern und fragen, hey, was bewegt dich momentan? Wo fordert dich die Bibel heraus? Wo ist Gott bei dir in deinem Leben am Wirken oder wo wünschst du dir das noch mehr? Wo ist diese Freude da? Vielleicht, wo fehlt diese Freude? Und vielleicht denkst du jetzt, okay, ist da dieses Virus, ich möchte mit so wenig Menschen wie möglich zusammen sein. Dann habe ich für dich auch eine Einzelaufgabe. Wenn du jetzt zu Hause bist, dann wie wäre es, wenn du 5 Minuten darüber nachdenkst pro Tag, wie sehr, dass Jesus dich liebt. Und wir sind auch sehr schnell dazu geneigt, über dieses Virus nachzudenken. Und Virus und Jesus, das ist nahe zusammen, oder? Am Ende, oder? Coronavirus, Jesus. Wie wäre es, wenn du jedes Mal, wenn du über dieses Virus nachdenkst, dann, oh, Jesus. Jesus ist wichtiger. Jesus hat Bestand über diese Zeit hinaus. Jesus ist ewig. Jesus ist entscheidend für mein Leben im Hier und Jetzt. Wenn wir sofort an Jesus denken und kurz darüber nachdenken, was Jesus für uns getan hat und wie sehr, dass er uns liebt. Und ich glaube, das wird unser Leben verändern. Dann kommt nicht diese Panik auf, sondern eine Freude an Gott und wir können ein Fest feiern. Lass uns über Jesus nachdenken. Wir sehen die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke. Sein Wort, das ist das Dynamit, um unser Leben zu verändern. Nicht, dass wir einfach Wissen über Gott ansammeln, sondern dass es unser Leben verändern kann. Und die Frage ist, lassen wir uns darauf ein? Lassen wir uns auf diesen Gott ein? Lassen wir uns auf sein Wort, auf sein Reden ein? Geben wir Gott und seinem Reden Platz oder nicht? Das ist die Frage, die Nehemia 8 an uns stellt, auch als Gemeinde. Lassen wir uns auf diesen Gott und sein Reden ein?